Wie redet die Bibel von der Zukunft? Die Bibel redet viel von der Zukunft. Die Bibel ist ein Zukunftsbuch. Und die Bibel redet vor allem in Bildern von der Zukunft. Wie anders könnte man denn auch von der Zukunft sprechen, die man noch nicht kennt, die so neu ist, dass wir sie gar nicht wirklich ausdrücken können mit unseren Begriffen, die so anders ist, so neu ist, dass wir sie gar nicht wirklich beschreiben können mit dem Sprachmaterial, mit der Vorstellungswelt, die wir haben. Wie anders könnte man denn sprechen als in Bildern? Vor allem spricht die Bibel in Bildern von der Zukunft. Wir möchten heute Morgen so ein kleines bisschen schauen, wie die Bibel von der Zukunft spricht. Und ich kann da wirklich nur an der Oberfläche kratzen, ein bisschen euch Lust machen, weiter selber in die Bibel hineinzuschauen und die Bibel zu lesen, zu dem, was die Bibel zum Thema Zukunft sagt. Und ich werde heute Morgen ein paar von euch wahrscheinlich aus der Komfortzone herausschubsen und ins Nachdenken bringen. Ich hoffe es wenigstens. Ein berühmter Kirchenlehrer hatte einmal gesagt, eine Predigt, über die sich die Leute nicht ärgern, verdient den Namen Predigt nicht. Also, ich hoffe, es gelingt mir, euch ein bisschen zu ärgern oder herauszufordern mit diesem Thema. Und wie gesagt, es ist nur ein ganz kleines bisschen an der Oberfläche gekratzt, und ich hoffe, euch neugierig zu machen, damit ihr selber auch in die Bibel hineinschaut. Wir beginnen mit Psalm 18. Ich lese, es umfingen mich, so schreibt David, es umfingen mich Bande des Todes und Bäche des Verderbens erschreckten mich. Fesseln des Scheols, also des Totenreichs, umgaben mich. Ich stand vor den Fallen des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei vor ihm drang an seine Ohren. Und dann habe ich etwas rausgekürzt. Da wird jetzt berichtet, wie Gott eingreift. Und es wird ganz plastisch ausgedrückt mit sehr vielen Bildern. Gott schleudert glühende Kohlen, Rauch steigt aus seiner Nase. Also ganz kräftige Bilder werden hier gebraucht. Und dann heißt es, da wurden sichtbar die Betten der Wasser und die Fundamente der Welt wurden aufgedeckt vor deinem Schelten, Herr, vor dem Schnauben des Hauchs deiner Nase. Er griff aus der Höhe, erfasste mich, zog mich heraus aus großen Wassern. Er rettete mich vor meinem starken Feind und vor meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. Psalm 18, beschäftige mich seit einigen Wochen wieder intensiv mit diesem Psalm. Vor vielen Jahren hat er meine Frau und mich sehr stark begleitet. In einer Zeit, wo auch sehr viel Leid und Tod da war in unserem Leben. Und es gibt auch ein Lied, das Psalm 18 nachgedichtet ist, das uns in dieser Zeit sehr wichtig geworden ist. Das wollen wir euch nachher dann nach der Predigt auch noch vorsingen. Aber ihr werdet euch fragen, du wolltest doch von der Zukunft sprechen, Christoph. Der Psalm handelt ja gar nicht von der Zukunft, der handelt ja irgendwie doch von der Vergangenheit. Das war so, ich schrie und ich war in großer Bedrängnis und vor den Toren des Scheols, des Totenreiches. Und Gott hat dann dies gemacht, er hat dann jenes gemacht. Das ist doch Vergangenheit, das ist doch nicht Zukunft. Ja, das stimmt. Und wenn ihr den ganzen Psalm lesen würdet, und auch da ermutige ich euch, den euch heute mal durchzulesen, dann würdet ihr feststellen, dass Zukunft ganz viel mit der Vergangenheit zu tun hat. Zukunft braucht Vergangenheit. Und Vergangenheit schafft Zukunft. Denn von dem, was der Beter erlebt hat in der Vergangenheit, schaut er in die Zukunft und weiß, so wie Gott in der Vergangenheit gehandelt hat, so wird er auch in der Zukunft handeln. Die Hoffnung für die Zukunft liegt in der Vergangenheit, in dem, wo Gott seine Treue schon einmal und schon öfters bewiesen hat in unserem Leben, im Leben seines Volkes. Warum ich Psalm 18 ausgesucht habe, ist vor allem aufgrund dieser kräftigen Bilder, die da gebraucht werden. Ich habe euch ja ein paar noch genannt. Und wir können uns die Frage stellen, ja, wir müssen uns die Frage stellen, hat David das denn so erlebt? Hat Gott feurige Kohlen geschleudert? Stand David wirklich vor den Toren des Totenreiches? Hat Gott ihn aus großen Wassern herausgezogen? War er irgendwo in den Jordan gefallen? Und Gott musste ihn retten? Hat David es in physikalischer Weise so erlebt, wie es hier steht? Da wurden sichtbar die Betten der Wasser, die Fundamente der Welt wurden aufgedeckt. Diese ganzen drastischen Bilder, die er da gebraucht, hat David das physikalisch so erlebt? Und wir alle, wenn wir diesen Psalm lesen, verstehen, dass das poetische Sprache ist. Dass es Dinge und Ereignisse gibt in unserem Leben, über die können wir eigentlich nur mit Bildern sprechen, können wir nur in poetischer Sprache sprechen, weil es nicht so sehr um physikalische Zusammenhänge geht, sondern um Bedeutung. Um das, wie ich es real erfahre in meiner Seele, was es mit mir macht, wie ich das konkret in meinem subjektiven Empfinden nacherlebe. Und das sagen wir ja auch, wir heute manchmal, als ich diese Diagnose gekriegt habe, da wurde mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Oder wir sagen, mein ganzes Lebensgebäude brach in diesem Moment in sich zusammen. Mein Lebenshaus, mein Fundament zerbröckelte unter meinen Füßen. So reden wir auch manchmal. Und wir verstehen, dass diese Bilder Bedeutung vermitteln, aber nicht in erster Linie physikalisch zu verstehen sind. Was David sagen möchte, ist, so wie Gott in der Schöpfung gehandelt hat, so wie er im Exodus gehandelt hat, so handelt er auch in meinem Leben. Da ist eine Kontinuität. Da ist ein treuer Gott. Von der Qualität seines Handelns in meinem Leben unterscheidet sich das nicht von dem, was in der Schöpfung oder im Exodus passiert ist. Und deshalb greift David auch zurück auf Bilder der Schöpfung, auf Bilder des Exodus und so weiter. Halten wir einfach mal für den Moment fest, viele Bilder in der Bibel sind nicht physikalisch, astronomisch zu verstehen, sondern sie vermitteln Bedeutung. Lassen uns einen Blick in die Seele dessen werfen, der sie erlebt und der sie beschreibt. Schauen wir jetzt ein bisschen in die Zukunft. Jesaja 65, Vers 17. Ein Vers, den ihr vielleicht schon gehört habt. Denn siehe, so spricht Gott, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Auch da zunächst einmal kosmologische Sprache. Neuer Himmel, neue Erde. Generationen von Christen haben das so verstanden und gelesen, dass das alte Universum komplett aufhört zu existieren. Komplett vergeht und dass eine komplett neue Welt geschaffen wird. Wir haben ja auch einen entsprechenden Vers in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 21, wo dieser Vers aus Jesaja aufgegriffen und zitiert wird. Dort schreibt Johannes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Wie verstehen wir diese Aussagen? Eine kurze Beobachtung zur Sprache hier. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Im Griechischen gibt es zwei Begriffe für neu. Im Deutschen haben wir nur ein Wort dafür. Im Griechischen gibt es zwei Begriffe. Der eine Begriff heißt Neos. Das bedeutet wirklich brandneu, komplett neu. Ein im Sinne von anders, ein neues Exemplar. Also wenn ich sage, ich brauche ein neues Paar Schuhe, dann würde ich im Griechischen Neos gebrauchen. Es gibt auch ein anderes Wort, das heißt Kainos. Das heißt auch neu, aber da ist was anderes gemeint. Da ist gemeint, das Alte bekommt eine neue Qualität. Es ist zwar noch irgendwie das Alte, aber es hat sich verändert. Es ist ganz anders geworden. Ganz neu. Ich könnte zum Beispiel sagen, seitdem Annette und ich ein Wochenende zu zweit hatten ohne Kinder, leben wir in einer ganz neuen Ehe. Ich habe mich nicht scheiden lassen und wieder geheiratet, sondern die Qualität unserer Beziehung spreche ich da an. Ja? Wenn wir zurückschauen jetzt nochmal in dieses Jesaja-Kapitel, Kapitel 65, Vers 17, und mal den ganzen Zusammenhang lesen, werden wir auch irgendwie stolpern, weil wie es da weitergeht. Da heißt es, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann geht es dort weiter und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird, und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben, und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Sie werden Häuser bauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Und wir denken, wie ist das möglich? Neuer Himmel, neue Erde, und dann bauen die da Häuser und pflanzen Weinberge und so weiter. Offensichtlich ist Jesaja, der diese Verse aufgeschrieben hat, auch in dem, was er gesehen hat, nicht davon ausgegangen, dass hier eine astrophysikalische Katastrophe stattfindet, wenn er von einem neuen Himmel und einer neuen Erde spricht, sondern dass diese Erde und dieses Universum erneuert wird, eine andere Qualität aufweisen wird. Und er beschreibt das auch in Bildern, die zurückgreifen auf das Deuteronomium, mit dem Weinberg und dass jeder vor seinem Haus sitzen wird und das Leben genießen kann. Das ist eine poetische Sprache, eine Bildsprache, die uns nicht erlaubt, das in astrophysikalischen Zusammenhängen zu interpretieren. Die Offenbarungsstelle, die wir auch gesehen haben, präzisiert dann dieses Bild insofern, dass die Offenbarung davon spricht, der Tod wird auch nicht mehr sein. Und Leid und Geschrei wird nicht mehr sein. Das ist dann durchaus eine etwas präzisere Version als die Jesaja gesehen hat. Aber es ist im Prinzip die gleiche Bildsprache und die gleiche Aussagenreihe. Schauen wir noch auf einen prophetischen Text, Altes Testament, der sich mit Gerichtsansagen beschäftigt. Jeremia 4, Vers 5 und 6. Dort heißt es, verkündigt es in Juda und lasst es in Jerusalem hören und sagt, stoßt ins Horn auf dem Land, ruft aus voller Kehle und sagt, versammelt euch und lasst uns in die befestigten Städte ziehen. Richtet ein Feldzeichen auf nach Zion hin. Flieht, bleibt nicht stehen, denn ich bringe Unglück von Norden her und einen großen Zusammenbruch. Wenn ihr Jeremia 4 anschaut, das spielt ungefähr im Jahr 600 vor Christus, dann ist das die Ansage des Exils, des kommenden Exils. Die Assyrer, Feinde Israels, werden von Norden her einmarschieren nach Israel und werden plündern, Gewalt anwenden und so weiter. Das ist ganz, ganz eindeutig, dass Jeremia hier vom Exil spricht, von der Invasion der Assyrer im 6. Jahrhundert vor Christus. Jetzt schauen wir mal, wie Jeremia dieses Gericht, dieses Exil weiter beschreibt. Im gleichen Kontext, ein paar Verse weiter unten, schreibt er, ich schaue die Erde und siehe, sie ist wüst und leer. Und zum Himmel und sein Licht ist nicht da. Ich schaue die Berge und siehe, sie beben und alle Hügel schwanken. Merkt ihr was? Gericht ist hier. Assyrer, Invasion, ganz konkret politische Ereignisse, die sich ereignet haben, 587 vor Christus, Judäa wird invadiert von den Assyrern. Und wie beschreibt Jeremia das? Ich schaue die Erde und jetzt Achtung, sie ist wüst und leer. Was ist denn das für eine Sprache? Hallo? Seid ihr noch da? Genau, Erschaffung der Welt. Genesis 1, Vers 2. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Da steht Tohu Wavohu. Genau der gleiche Ausdruck steht hier. Und dann, und sein Licht ist nicht da. Genesis 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und wenn kein Licht mehr da ist, was ist denn dann passiert? Er merkt, Jeremia beschreibt dieses Gericht wie eine Rückwärtsabwicklung der Schöpfung. Wie eine Vernichtung, eine Nihilation, eine Nichtigmachung der Schöpfung. Tohu wavohu, kein Licht mehr da. Kosmologische Sprache, dramatische Bilder, die hier gebraucht werden. Das Gericht, das Exil wird in Israel erlebt als ein totales Chaos. So wie bevor die Welt Gestalt angenommen hat, bevor Gott noch das Licht geschaffen hat und das Meer und die Sterne und so weiter. So beschreibt Jeremia das Gericht, das Exil. Und auch hier spüren wir, das ist nicht astrophysikalisch zu verstehen. Da geht es um Bedeutung. Noch einen Schritt in die Zukunft. Offenbarung 6, Vers 12. Dann bin ich auch schon fast durch mit euch und werde dann noch ein paar Konsequenzen mit euch anschauen. Offenbarung 6, Vers 12, dort heißt es: Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack. Und der ganze Mond wurde wie Blut. Das ist jetzt Zukunftssprache, Offenbarung des Johannes, Apokalypse. Also noch einmal, ich sah, als dann das sechste Siegel geöffnet wird, großes Erdbeben, die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack und der ganze Mond wurde wie Blut. Wie verstehen wir das? Vernichtung der Erde? Totalauflösung des gesamten Universums? Ist das wörtlich zu verstehen? Ist das im astrophysikalischen Sinne zu verstehen? Ich denke nicht. Ich will euch einen Vers weiterführen. Vers 13, gleicher Kontext. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind, seine Feigen abwirft. Versucht es euch mal wörtlich vorzustellen. Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie so ein Feigenbaum seine Feigen abschüttelt. Nein, nein, da ist von den Sternen des Himmels die Rede. Wir wollen schon genau hinschauen, was da steht. Die Sterne des Himmels fallen auf die Erde. Ich habe im Juli 2017 war eine Nachricht im Internet, der kleinste Stern, der jemals entdeckt und gemessen wurde, der allerkleinste Stern bisher im Universum, ich weiß nicht, wie er heißt, ELB, keine Ahnung, X-Nummern, große Abkürzung, wie der heißt. Der kleinste Stern ist 800 Mal größer als die Erde. Vom Volumen her. Aber es gibt auch Sterne, die sind 100 Millionen Mal so groß wie die Erde. Können im wörtlichen Sinne die Sterne des Himmels auf die Erde fallen? Nein, es geht nicht. Aber was für ein Bild ist denn da wieder im Kopf? Was für ein Bild wird denn da wieder aufgerufen bei den Lesern, bei den Hörern? Könnt ihr euch noch erinnern in der Schöpfung? Und Gott machte eine Feste oder ein Firmament, heißt es. Und er setzte die Lichter ans Firmament über der Erde, so wie die kleinen Lichtpunkte am Firmament. Und was ist denn, wenn die jetzt da alle runterpurzeln? wie so Feigen auf die Erde fallen, wie so die Lampen. Das ist genau die gleiche Sprache. Die Sprache erweckt den Eindruck, als ob hier physikalisch, astrophysikalische Vorgänge geschildert werden. Aber es geht hier um Gericht, ja natürlich um Gericht, dass das so dramatisch empfunden wird, wie eine Rückgängigmachung der Schöpfung. Aber wenn wir einsteigen in diese Bildersprache, dann verstehen wir sofort, das ist nicht wörtlich zu verstehen. Nicht im astrophysikalischen Sinne. Ich habe euch versprochen, dass ich euch ärgern und ein bisschen reizen werde. Ich hoffe, es ist mir gelungen und ich möchte jetzt ein paar Konsequenzen mit euch anschauen aus diesen Bibelstellen. Wie gesagt, das war ja nur eine ganz, ganz kleine Auswahl, um euch so einen kleinen Geschmack zu geben von dem, wie die Bibel über die Zukunft spricht. Und ich habe jetzt 8 oder so Punkte, kurze Sätze, die ich noch mit euch anschauen möchte. Was hat das für uns heute für Konsequenzen? Also, Schöpfung, Exodus, Exil müsste ich hier noch einfügen und so weiter, Kreuz und Auferstehung Jesu Christi liefern das Bildmaterial, um die Veränderungen der Zukunft zu beschreiben. Wenn die Zukunft beschrieben wird, greifen die biblischen Autoren auf die Sprache, auf die Bilder zurück, die wir haben in der Bibel für die Schöpfung, für den Exodus, für das Exil, für das Gericht. Das sind genau die gleichen Bilder, die hier verwendet werden. Die apokalyptischen Bilder, die wir in der Bibel finden, sind an und für sich nicht neu. Die haben schon eine Füllung, eine Färbung aus den großen Ereignissen der Geschichte. Es handelt sich also um poetische Ausdrücke, nicht um Dogmatik im strengeren Sinne des Wortes. Zweitens, Gottes Handeln in der Vergangenheit schafft Hoffnung für die Zukunft. Gottes Handeln in der Vergangenheit schafft Hoffnung für die Zukunft. Das haben wir jetzt so gut wie gar nicht angeschaut. Ich ermutige euch wirklich nochmal nachzugucken, vielleicht die Predigt auch nochmal nachzuhören und dann euch selber auf die Suche zu machen. Gott wird erneut eingreifen. Das ist die Message, das ist die Botschaft. Gott wird diese Welt nicht einfach so weiterlaufen lassen. Er wird erneut eingreifen und Heil schaffen, Zukunft schaffen. Ein Punkt, den ich hier jetzt auch nicht gestreift habe, aber wenigstens der Vollständigkeit halber hier platzieren möchte. Das wichtigste Ereignis der Zukunft liegt in der Vergangenheit. Kreuz und Auferstehung. Die Zukunft holt nur ein, was dort bereits geschaffen wurde. Das werde ich an einem anderen Sonntag mal noch näher ausführen. So, jetzt kommt es, die kosmologischen Bilder der Zukunft, die von einem absoluten Ende des alten Kosmos sprechen, sind aller Wahrscheinlichkeit nach nicht physikalisch zu verstehen. Es geht um Verwandlung, Reinigung, Erlösung und Heilung. Ich habe hier geschrieben, aller Wahrscheinlichkeit nach, ich möchte bescheiden bleiben. Ich weiß auch, dass es Christen gibt, die das anders sehen und anders verstehen. Deshalb möchte ich das nicht in so einer absoluten Weise ausdrücken. Aber ich kann es nicht so verstehen und lese die Bibel nicht so, als ob diese Bilder, diese kosmologischen Bilder, die von einem absoluten Ende, einer Totalvernichtung dieses Universums sprechen, ich verstehe sie nicht im astrophysikalischen Sinn, sondern dass es da um Verwandlung, um Reinigung, um Erlösung und um Heilung geht. Und deshalb, das hat dramatische Konsequenzen. Ihr denkt, warum belästigt der uns mit solchen schwierigen Gedanken? Jetzt bin ich eigentlich an dem Punkt, an dem ich sein möchte. Christen sind Zukunftsoptimisten. Christen sind Zukunftsoptimisten. Es gibt gerade im evangelikalen Bereich einen Zukunftspessimismus. Alles wird schlimmer. Alles wird schlechter. Moral geht den Bach runter. Schöpfung geht den Bach runter. Die Politik geht den Bach runter. Amerika geht den Bach runter. Unsere Gemeinden gehen den Bach runter, wenn wir nicht aufpassen. Ja, natürlich, wir leben gefährdet. Wir leben gefährdet. Aber das ist nicht die Sicht der Bibel, dass alles den Bach runtergeht. Ich bin selber so aufgewachsen in diesem Zukunftspessimismus. Das Bild, das ich immer wieder vor Augen hatte, war das der Titanic. Die Erde, unsere Schöpfung, ist wie so eine angebohrte Titanic. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie untergeht. Und jetzt alle Christen in die Rettungsboote, schnell das sinkende Schiff verlassen, möglichst viele Seelen retten noch von diesem sinkenden Schiff, ab in die Rettungsboote. Und dann wird die Welt untergehen. Das ist nicht das Bild der Bibel. Das ist nicht die Sicht der Bibel. Das ist eine Sicht der Zukunft, als ob Gott noch nie seinen Fuß leibhaftig auf diese Erde gesetzt hätte und Mensch wurde. Auf dieser Erde. Gott wurde Mensch, um diese Welt zu erlösen. Das ist eine Sicht auf die Erde, als ob Jesus Christus nicht leiblich auferstanden wäre von den Toten. Das ist eine Sicht auf die Erde, als ob Gott seinen Geist nicht ausgießen würde auf alles Fleisch, um seine Erde, um seine Schöpfung zu erneuern. Ich habe gestern im SCM-Shop ein Buch mitgenommen, eines Inders, Vishal Mangalwadi. Sehr, sehr interessantes Buch, Wahrheit und Wandlung. Das ist deshalb so interessant, weil es die Perspektive eines Inders ist auf Europa und der Untertitel heißt, was Europa heute braucht. Spannend, sehr, sehr empfehlenswert. Mangalwadi sagt, was ist nur mit euch los, euch Europäern? Ihr habt über Jahrhunderte aus der Kraft des Evangeliums Kultur gestaltet, Zukunft gestaltet, Gesellschaft gestaltet, Zivilisation entwickelt. Diese Kraft kommt aus dem Evangelium, aus der biblischen Tradition. Und diese Kraft, die seid ihr gerade dabei zu verlieren. Ihr werdet zu Pessimisten. Ihr schaut neidisch auf den Osten, also auf Asien und meint, ihr müsstet dort irgendwie einkaufen, Spiritualität und so weiter. Aber ihr habt eigentlich alles, was ihr braucht zum Leben. Das ist spannend, wenn uns das gerade ein Inder sagt. Und ich lese ein paar Zeilen aus diesem Buch. Mangalwadi schreibt, heute leidet ein Großteil der Gemeinde unter einer eschatologischen, also Zukunftslähmung. Sie glaubt, auch wenn wir immer wieder neue Projekte anstoßen, um das Licht zu verbreiten, werde die Finsternis weiter zunehmen und die Welt immer schlimmer werden lassen. Dieser Pessimismus raubt uns viel von der Motivation, den Übeln um uns her entgegenzutreten. Der schreckliche Erfolg, so schreibt Mangalwadi, der schreckliche Erfolg in Anführungsstrichen des Faschismus, Nationalsozialismus und Kommunismus im 20. Jahrhundert und zwei Weltkriege haben die säkulare Hoffnung für die Zukunft der Menschheit, so wie sie ist, zerstört. Infolgedessen begann die Gemeinde Jesu im Westen die Bibel aus dem pessimistischen Blickwinkel ihrer Kultur zu lesen. Also was Mangalwadi sagt eigentlich, wenn Christen Pessimisten sind, gehen sie mit dem Zeitgeist. Zu sagen, die Welt geht unter, alles wird schlechter, das ist gar nicht biblisch, das ist der Zeitgeist. Das ist, unsere Welt hat säkular gesehen keine Hoffnung. Irgendwann in ein paar Milliarden Jahren wird diese Sonne den Wärmetod erleiden und hier wird alles Leben erstarren. Das ist die Prognose der Physik für dieses Universum. Und das, so ein Lebensgefühl haben wir gerade auch in unserer säkularen Welt. Und wir übernehmen das als Christen, sagt Mangalwadi. Bibelgläubige Christen früherer Zeiten hatten Hoffnung für den Menschen und seinen Planeten, weil sie überzeugt waren, dass Gott weit davon entfernt, seine Welt aufzugeben, in seiner Treue zu seinem Wort und zu seiner Schöpfung einen Bund mit diesem Planeten geschlossen hatte. Der ewige, unendliche Gott war persönlich mit seinem Heil zu den gefallenen Menschen in deren endliche Welt aus Raum und Zeit gekommen. Das Reich Gottes war in die Reiche dieser Welt hereingebrochen und die Macht des Todes würde sie nicht überwinden. Für sie lag die christliche Hoffnung nicht erst jenseits der Geschichte, sondern auch schon mitten in ihr. Starke Worte, die man sich auf der Zunge zergehen lassen, an denen man vielleicht noch eine Weile auch verdauen muss. Ich wollte das mit reinspielen, dass ihr merkt, das ist jetzt nicht einfach nur so eine abgefahrene neue Theorie, die ich hier in den Raum stelle, sondern Viele Christen, viele Theologen sehen das ganz ähnlich, wie ich das heute euch geschildert habe. Also jetzt muss ich schnell vorwärts blättern. Christen sind Zukunftsoptimisten. Die Erde ist nicht die sinkende Titanic, genau, sondern, ich gebrauche jetzt ein Bild, sondern die Erde ist ein Schiff, das in Gottes Werft general überholt und verwandelt wird. Ich werde in den nächsten 2 Wochen, wenn es mir gelingt, im Advent, in den ersten 2 Adventssonntagen versuchen, diese Zukunftslinie noch ein bisschen auszuziehen. Wenn das so ist, dann gilt dieser Satz, der da steht. Wir warten dein, o Gottessohn. Wir warten darauf, dass Jesus sein Reich aufrichtet, dass er kommt und diese Erde und die Schöpfung erneuert. Wir warten aber nicht auf das Sinken der Titanic. Wir warten, dass der Herr dieser Schöpfung, der sie geschaffen hat, der sie erlöst hat, der Mensch geworden ist, um seine Welt zu erretten, dass dieser Herr kommt, um sie von all dem Bösen zu befreien, das noch in dieser Welt ist. Wir warten dein, o Gottessohn. Wir werden dieses Lied nach dem Segen miteinander singen. Ihr habt es hier jetzt schon mal gehört. Denkt dann daran, wenn ihr dieses Lied singt. Ich möchte noch 2 abschließende Punkte. Nein, einen eigentlich nur noch. Dann bin ich fertig. Kennt ihr die Geschichte von den 12 Kundschaftern, die Mose vorausgeschickt hat? Diese Spione der Hoffnung, die Mose in das gelobte Land geschickt hat, sagen, guckt mal, wie es da aussieht. Das gelobte Land, das liegt, wir sind an den Grenzen, wir sind davor. Jetzt geht mal heimlich da rein und guckt mal, wie es da aussieht. Und die 12 Spione der Hoffnung kommen zurück. Und sie sagen dem ganzen Volk, das Land ist wunderschön. Aber die Leute sind zu mächtig, da wohnen Riesen drin. Wir haben keine Chance. Vergesst es, beerdigt eure Hoffnung, kehrt wieder um, sterbt in der Wüste. Wir haben keine Chance, das gelobte Land ist nichts für uns. 2 haben widersprochen, 10 haben diesen Pessimismus verbreitet, 10 haben widersprochen, Josua und Kaleb, und haben gesagt, nein, natürlich wohnen da Riesen, aber Gott hat uns dieses Land versprochen und wir werden es schaffen. Gott wird mit uns sein. Wir werden dieses Land erobern und diese Zukunft haben. Lasst uns Kundschafter der Hoffnung sein. Menschen der Hoffnung, Spione der Hoffnung. Wir haben schon ein bisschen reingeguckt in Gottes neue Welt. Seit der Auferstehung von Jesus von den Toten wissen wir so ein kleines bisschen, wie das sein wird. Wir haben begründete Hoffnung. Aber lasst uns bitte nicht so einen allgemeinen Sprühnebel des Pessimismus verbreiten, des Weltuntergangs, sondern lasst uns um Gottes Willen Menschen der Hoffnung sein. Das ist die Perspektive, die wir am Ewigkeitssonntag miteinander haben möchten, durch das Wort Gottes. Ich möchte euch ermutigen, das in euren Herzen zu bewegen. Wir warten dein, o Gottessohn. So einen kleinen Videoclip habe ich noch mitgebracht, was es bedeuten kann, wenn man in freudiger, optimistischer Haltung in die Zukunft schaut. Wir sehen gleich diesen Clip und danach werden Annette und ich dieses Lied singen und wir hoffen, dass die Stimme noch ein bisschen mitmacht.